Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte nochmal besonders die Kameraleute und die Fotografen und Fotografinnen, sich Plätze zu suchen und die Sicht frei zu machen, damit wir hier weitermachen können mit der dritten Bundespressekonferenz heute. Es geht um die Bewertung der gestrigen Bundestagswahl. Es geht jetzt weiter mit einer Pressekonferenz mit den Grünen. Neben mir haben Platz genommen Spitzenkandidat Robert Habeck und Annalena Baerbock. Herzlich willkommen. Ich vermute, Sie beide werden was eingangs sagen. Herr Habeck beginnt.
So haben wir es gedacht.
Dann machen wir das so und danach kommen wir wie gewohnt zu Ihren Fragen. Herr Habeck hat das Wort.
Ja, schönen guten Morgen von unserer Seite. Vielleicht fange ich so an. Sie wissen, dass ein Hundejahr 7 Menschenjahre hat. Und ich glaube, wir leben in Zeiten von politischen Hundejahren. Die Dinge entwickeln sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Das galt schon für die 3, 3,5 Jahre Ampelregierungszeit und auch für diesen kurzen und intensiven Wahlkampf, der durch eine gehäufte Dichte von Ereignissen geprägt wurde, die politische Debatte. Und so wird es sicherlich auch weitergehen. Das heißt, vor alle Klammern gezogen, Deutschland braucht schnell eine stabile Regierung, die sich aber auch der Größe der Herausforderung bewusst ist und entsprechend die Schritte einleitet. Wir werden dazu sicherlich im Laufe der Stunde noch ein bisschen länger reden. Für die Grünen und für den Wahlkampf, den wir geführt haben, den Annalena und ich anführen durften, möchte ich sagen, es war ein großartiger Wahlkampf. Die Mobilisierung der Partei war stark, die Kampagne war toll, die Performance in den sozialen Medien hat eine unglaubliche Reichweite erzielt und, glaube ich, auch vielen Menschen Freude gemacht. Und ich will auch sagen, für mich noch einmal, ich habe es gestern schon mehrfach gesagt, das war der Wahlkampf, den ich führen wollte. Das ist das politische Angebot, das ich unterbreiten wollte und das ich unterbreitet habe. Ich bin also sehr zufrieden und sehr eins mit dem, was da passiert ist. Jetzt kriegen wir dauernd Nachrichten, die wahrscheinlich, wie soll ich sagen, aufbauen sollen. Die sagen, hättet ihr nicht so eine starke Kampagne gemacht, wärt ihr nicht so stark unterwegs gewesen, dann hätten wir jetzt ein einstelliges Ergebnis. Oder guckt euch die anderen Ampelparteien an, denkt daran, wo ihr gestartet seid. Und damals, glaube ich, hatten wir eine einstellige Umfrage und in der Regel geht's ja im Wahlkampf häufig noch runter. Aber mich tröstet das nicht, wir wollten mehr. Die Frage ist nicht für mich so sehr, wo kommen wir her, sondern was wäre möglich gewesen, und es wäre möglicherweise mehr möglich gewesen. Deswegen, without further ado, dieses Ergebnis entspricht nicht meinen Erwartungen und nicht meinen Vorstellungen. Es ist kein gutes Ergebnis. Ich wollte mehr und wir wollten mehr. Daraus folgt für uns und für die Partei dreierlei. Das erste ist weitreichend. Die Partei wird sich in einer neuen Rolle neu aufstellen. Zweitens, wir werden am Mittwoch den geschäftsführenden Fraktionsvorstand wählen und dann alle weiteren Personalentscheidungen in den entsprechenden Gremien treffen. Und drittens dann für mich persönlich auch, weil dieses Angebot ja sehr stark meins war, also Bündnisidee und die Grünen mit dieser Positionierung als starke Partei in der Mitte aufzubauen. Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben. Für den Wahlkampf selbst möchte ich 2 weitere Dinge herausstellen. Er hat aus meiner Sicht zu einer erschreckenden Normalisierung der AfD und auch des AfD-Programms geführt. 2023 war das Wort Remigration noch das Unwort des Jahres. Und jetzt in allen Talkshows und Interviews konnte Alice Weidel ohne Anführungsstriche über das Programm zur Remigration referieren. Und alle haben so getan oder haben nachgefragt, als wäre das sozusagen Status quo der politischen Debatte in Deutschland. Das ist nur 1,5 Jahre später gewesen. Da hat sich enorm was verschoben. Das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz behandelt Menschen als Naturkatastrophen und ohne größere Debatte wurde das so hingenommen und wir haben ohne Anführungsstriche darüber gesprochen, Menschen sind aber keine Naturkatastrophen und sie sind auch keine Tiere und sie sind auch keine Krankheiten oder Parasiten. Da hat sich also im Diskurs, in der Sprache enorm was verschoben. Die Bilder, die dann gegeben wurden, die Normalisierung der AfD, wie wir dann immer auf einer Bühne standen, das gemeinsame Abstimmen von Friedrich Merz, der Union und der FDP mit der AfD sind dann als weiteres noch zu nennen. Und das ist eine gefährliche Tendenz, die auch nicht gestoppt wurde. Und das ist die zweite Beobachtung, indem man versucht, die Position der AfD etwas aufgehellt zu seinen eigenen zu machen. als ich zu dem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Format hieß, aber es war eins dieser Bürgerformate, dahin fuhr und ich im Auto verfolgte, wie die Diskussion lief und da wieder über Remigration gesprochen wurde, habe ich nochmal kurz gegoogelt, was Remigration bedeutet und wo das herkommt. Und ich stieß auf einen Artikel von Anfang 23 und der hat als Beispiel für den rechtsradikalen Gedankengang hinter Remigration den 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz im Grunde aufgezählt. Das ist passiert, was in diesem Wahlkampf sich verschoben hat, mit der Konsequenz, und das haben wir jetzt mehrfach ausgesprochen, Annalena und ich, auf unseren Bühnen immer wieder offen gesagt, dass wenn man diese Position übernimmt, man die Mitte schwächt und die Ränder stärkt. Und so ist es ja auch passiert. Deswegen gibt es aus meiner Sicht zwei Wahlverlierer. Das sind einmal die drei Ampelparteien in den verschiedenen Stufungen. Wir vielleicht am wenigsten, aber sicherlich auch nicht als starke Gewinner daraus hervorgegangen. Und es ist die Union und vor allem die CDU, die ja gemessen an dem, was an Verlust bei der Ampel da war, schlecht abgeschnitten hat, mit einer dramatischen Konsequenz, die dann auch überleitet zu Annalena. Wir haben mit den neuen Mehrheiten keine verfassungsändernde Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag für eine Reform der Schuldenbremse, für Sicherheit oder auch für wirtschaftliche Ertüchtigung. Die ist aber nötig. Die Aufgaben sind so groß und so dramatisch und sie müssen schnell angegangen werden, dass wir für technische Incentivierung, für die Unabhängigkeit von Elon Musk beispielsweise in der Raumfahrt. Sie wissen, dass die Satelliten über SpaceX ins All transportiert werden, und zwar die staatlichen Satelliten, nicht nur die Wetterdaten, sondern auch die Sicherheitsinfrastruktur hängt an dem Wohlwollen von Elon Musk. Unsere halbe öffentliche Dateninfrastruktur wird auf amerikanischen Servern geparkt von lauter Unternehmen, die alle um Donald Trump herum sind. Also wir müssen finanziell mit einer großen Kraftanstrengung uns technisch, sicherheitspolitisch und auch militärisch aufstellen und haben durch die, meiner Ansicht nach, verfehlte Kampagne die demokratische Mittel jetzt geschwächt. Das ist eine große Herausforderung für die nächsten Wochen.
Ja, schönen guten Morgen, guten Mittag auch von meiner Seite. Das ist kein guter Tag für alle demokratischen Parteien in Deutschland. Das ist ein Tag, der uns alle noch sehr, sehr lange beschäftigen wird, weil wir eine neue große Verantwortung als demokratische Parteien in Deutschland haben, für Deutschland, aber gerade auch für Europa. Und zugleich ist dieser 24. Februar im Jahr 2025 eben nicht irgendein Tag, sondern vor 3 Jahren, exakt genau an diesem Tag, ein paar Stunden früher, sind wir in einer anderen Welt aufgewacht. Und in diesen 3 Jahren hat sich die Welt in eine Richtung bewegt, die wir uns alle nie hätten vorstellen können, dass wir unsere liberale, freie Demokratie, unser freies Europa wieder gegen einen Angriffskrieg verteidigen müssen. Und daher sollte der heutige Tag, so sehr uns alle als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes damit beschäftigt, wie die Zukunft Deutschland weitergehen wird, vor allen Dingen auch maximal daran erinnern, die Welt wartet nicht auf Deutschland, die Welt wartet nicht darauf, auf die nächste deutsche Bundesregierung, sondern wir haben in den letzten 3 Jahren erlebt, wenn wir als liberale Demokratien Europas nicht da sind, dann füllen diese Lücken andere. Und wenn Deutschland als größte Demokratie in der Europäischen Union, als stärkste Volkswirtschaft, einen Tag oder ein paar Wochen zaudert und zögert, dann wartet die Welt auch nicht auf Europa. Und daher ist jetzt der Moment, der erneut deutlich macht, wir tragen eine Verantwortung. Das haben wir eigentlich schon seit Mitte November gewusst. Wir hätten schon in den letzten 3 Monaten uns dieser neuen Verantwortung ganz anders stellen müssen. Dazu hat die alte Bundesregierung, insbesondere durch das Scheitern der Ampel, nicht die Kraft gefunden. Dazu haben die demokratischen Parteien nicht die Kraft gefunden. Aber ich möchte hier, weil man kann seine Rollen nie komplett sofort in jeder Sekunde verlassen, sehr, sehr deutlich machen, wir müssen jetzt genau in diesem Moment die Kraft dafür finden. Wir haben eine Verantwortung, jetzt unseren Frieden und Freiheit in Europa zu sichern. Es wird in New York gerade darüber verhandelt, über eine Resolution zum brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und erstmalig in diesen 3 Jahren gibt es unterschiedliche Haltungen zwischen den europäischen Staaten und den Vereinigten Staaten von Amerika, wie diese Resolution aussehen soll. Und unsere Verantwortung als Europa liegt nicht nur bei uns. Mehr als 130 Staaten haben in den letzten 3 Jahren deutlich gemacht, dass sie für den Frieden in Europa einstehen, indem sie gemeinsam mit uns immer auch in den Vereinten Nationen abgestimmt haben. Das heißt, in diesem entscheidenden Moment kommt es auch darauf an, ob wir die freie Welt zusammenhalten als Europäerinnen und Europäer oder nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Deutschland, was ohne Zaudern und Zögern für unseren Frieden in Freiheit einsteht. Daher der eindringliche Appell von uns beiden, von unserer Partei. Um diesen Frieden in Freiheit zu sichern, müssen wir, wie Robert Habeck es gerade schon angerissen hat, die nächsten Wochen die Kraft finden, die Investitionen, die es für diesen Frieden braucht, gemeinsam bereitzustellen. Die braucht es auf europäischer Ebene, aber die braucht es eben auch auf nationaler Ebene. Die Reform der Schuldenbremse, sie ist überfällig. Sie kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit geschaffen werden. Und wenn das Playbook des russischen Aggressors nicht aufgehen soll, doch noch die soziale Sicherheit, die innere Sicherheit und die äußere Sicherheit gegeneinander zu stellen, braucht es eine Reform der Schuldenbremse, die mehr ist als die Investitionen für die Friedenssicherung, sondern auch die Investitionen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bereitstellt, für den Zusammenhalt im wahrsten Sinne des Wortes unserer Infrastruktur in Deutschland. Denn der soziale Kitt ist das, was dieses Land zusammenhält. Wir Grünen, das ist mehr als bekannt, hätten uns gewünscht, dafür haben wir diesen Wahlkampf geführt, dass wir daran aktiv mitwirken werden. Aber so wie wir vor 3 Jahren gesagt haben, wir haben uns diese Welt nicht ausgesucht, wir tun alles dafür, sie jetzt so zu gestalten, wie sie nun mal da ist, ist für uns auch klar, wir haben uns diese Rolle nicht ausgesucht, aber die Wählerinnen und Wähler haben in einer Demokratie es so entschieden. Und wir übernehmen auch in diesen Zeiten jetzt die Verantwortung in unserer neuen Rolle, dieses Land, dieses Europa, diesen Frieden zusammenzuhalten. Das bedeutet, wir müssen jetzt verantwortungsvoll die Kraft finden, mit dieser schwierigen gesellschaftlichen Situation umzugehen. Dafür stellen wir uns, das hat Robert Habeck auch deutlich gemacht, in unseren eigenen Strukturen und Gremien entsprechend sortiert und in Ruhe auf. Aber wir machen auch deutlich, dass nicht nur die Lage in der Welt, der Frieden in Europa, unsere gemeinsame Verantwortung als demokratische Parteien bleibt, sondern auch die gesellschaftliche Situation. Sicherlich alle, die dieses Land in ihrer Freiheit und in ihrer Vielfalt lieben, konnten gestern mehr als schlecht einschlafen, wenn man gesehen hat, dass so gut wie der gesamte Osten blau eingefärbt ist. Bekanntermaßen lebe ich seit Längerem selber in Brandenburg. Und ja, es trifft mich mehr als ins Mark, wenn man sieht, dass mit Erfurt, Leipzig und Potsdam dies die einzigen Wahlkreise sind, mit ein bisschen Umland noch drumherum, wo nicht eine rechtsextreme Partei als stärkste Kraft gewählt worden ist. Und wenn wir auch den Süden unseres Landes sehen, wer der Zweitplatzierte ist, auch das lässt einen nicht nur kalt. Und wir beide haben keine eigene Migrationsgeschichte. All die Menschen, die diese Migrationsgeschichte haben, haben in den letzten Wochen mehr als deutlich gemacht. Und zwar nicht nur auf den Straßen unseres Landes, sondern in den Büros, in den Schulen, in der Bäckerei, überall, wo man war. Was wird jetzt eigentlich weiter in unserem Land passieren? Daher ist, und das ist jetzt unsere neue Rolle, da unterstreicht man eindringliche Appelle, aus unserer Sicht für demokratische Parteien jetzt zentral dieses Land zusammenzuhalten. Egal in welcher Funktion man ist, anstatt es zu spalten. Jeden Tag aufzustehen gegen Rechtsextremismus. Und nochmal, ich möchte das unterstreichen, es gibt Dörfer, aber auch Kleinstädte, wo bis zu 45% der Bevölkerung eine rechtsextreme Partei gewählt haben. Und es heißt dann aufstehen für die Menschen, die dort leben, die sagen, das ist auch unser Ort, dass es nicht ganz einfach ist. Und daher trägt die nächste Bundesregierung eine Gesamtverantwortung für unsere gesamte Bevölkerung, wo unsere Verfassung klar ist, dass zu dieser Bevölkerung alle Menschen in diesem Land gehören, die hier leben. Und wir werden die neue Bundesregierung und damit auch den neuen Bundeskanzler genau daran messen, dass die Brandmauer nicht nur im Parlament hält, sondern dass sie auch in der Rhetorik hält. Denn die vergiftete Debatte, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, wir wissen auch aus anderen Ländern, dass diese Vergiftung immer weitere Spuren nach sich ziehen wird. In diesem Sinne ist das heute ein Tag, der auf der einen Seite natürlich auch für unsere Partei mit unserem Wahlergebnis zu einer Reflexion mehr als nötigt, und wir wollen diese offen angehen, und zugleich darf es eben kein Zurückziehen sein, sondern noch offensiver müssen wir auch in diesen schwierigen nächsten Tagen und Wochen, wo wir ja in einem Schwebezustand sind, eine alte Bundesregierung geht aus dem Amt, eine neue ist noch nicht gewählt, nicht nur in der Welt präsent sein, sondern in unserem Land präsent sein. Und das wird unsere neue Rolle als Bündnis 90 Die Grünen sein. Und wir werden diese Rolle annehmen und zugleich, weil die internationalen Ereignisse keinen Halt machen werden, international natürlich in Rücksprache auch mit der neuen Bundesregierung, die sich erst noch finden muss und auch noch erst vereidigt werden muss, deutlich machen, dass Deutschland, die demokratischen Parteien Deutschlands, geschlossen für den Frieden eintreten. Und wer sich jetzt von außen oder gar von innen Hoffnung machen wird, dass es irgendeine Veränderung in dem Kurs der Unterstützung der Ukraine geben wird, der hat, glaube ich, gestern von allen Kandidatinnen und Kandidaten und Neugewählten eindringlich gehört, dass sich an der Unterstützung der Ukraine nichts von deutscher Seite ändern wird.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Meine Liste ist schon relativ lang. Ich hoffe, ich habe bislang noch niemanden übersehen. Herr Olk hat die erste Frage.
Ja, Julian Olk vom Handelsblatt. Herr Habeck, Sie haben gesagt, Sie wollen keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr übernehmen. Was heißt das konkret? Werden Sie Ihr Bundestagsmandat antreten? Und wenn ja, welche Rolle sehen Sie dann für sich? Und Frau Baerbock, streben Sie nun nach dem Fraktionsvorsitz?
Das heißt so konkret, wie ich es gesagt habe.
Und wie Herr Habeck gesagt hat, wir werden jetzt am Mittwoch den geschäftsführenden Fraktionsvorstand wählen und alle weiteren Fragen besprechen wir dann in unseren Gremien und zwar ganz in Ruhe.
Die nächste Frage hat Herr Busch.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Die Grünen sind ja aus der ersten Regierungsbeteiligung Rot-Grün im Bund eher gestärkt hervorgegangen nach 7 Jahren. Jetzt endet es schon nach 3 Jahren, früher als sie das eigentlich erhofft hatten. Falls sie mal irgendwann wieder mitregieren dürfen, was müsste ihre Partei aus diesen 3 Jahren gelernt haben? Was müsste man anders machen?
Naja, wenn Sie die Kolleginnen und Kollegen ansprechen von damals, also gestärkt, hätten die sicherlich etwas anders definiert. Damals wurde vor allen Dingen kurz nach Amtsantritt die Hälfte der Partei verloren. Es gibt sogar Abgeordnete, die damals ausgetreten sind, die jetzt als Staatsministerin wiederum in meinem Auswärtigen Amt tätig waren. Also, dass diese Partei in ihrer langen Geschichte, die sie mittlerweile hat, schon unterschiedliche Phasen durchgemacht hat, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber was eben anders war in diesem Wahlkampf und auch in diesen 3 Jahren, ist, dass wir einen massiven Zuwachs an Mitgliedern hatten. Im ersten Jahr dieser Regierungszeit, ganz anders als das, muss ich so offen sagen, auch viele von Ihnen beschrieben hatten, war es eben nicht so, als wir deutlich gemacht haben, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, jetzt muss sich auch die Politik an entscheidenden Stellen ändern. dass unsere Partei halb kollabiert ist. Ganz im Gegenteil. Wir waren bei Umfragen im ersten Jahr, die über 20% waren. Ich will jetzt nicht die Pressekonferenz damit weitergestalten, dann die Folgemonate, dann ist es wieder runtergegangen. Aber wir haben auch in diesem Wahlkampf einen Mitgliederzuwachs gehabt, der nochmal deutlich über dem war von 2021, wo wir auch das Gefühl hatten, kurz davor zu wahlen, vielleicht sogar ins Kanzleramt einzuziehen. Und das ist diese Situation. Ich weiß nicht, Sie haben ja vielleicht Ihre Kommentare, logischerweise mussten Sie schreiben, weil heute Morgen die Zeitung entschieden ist. Aber die Komplexität der jetzigen Situation, wo es nicht so einfach ist, daran hat es gelegen und das ist die Schlussfolgerung. Sondern dass wir total gestärkt in diesem Wahlkampf nicht nur Menschen mobilisieren konnten, sondern aktiv vor Politik gewinnen können. Dass es massive Unterstützung gibt und wir zugleich eine Polarisierung haben, die doch weiter verfestigt in einzelne Gruppen zurückzufallen, ist mehr als komplex. Aber mit Blick auf die Frage, jetzt gehen wir gestärkt daraus. Das Absurde in der Situation ist, als Partei gehen wir gestärkt aus diesem Wahlkampf, sind aber nicht mehr in Regierungsverantwortung. Und das bedeutet natürlich dann in einer neuen Rolle der Opposition, sich entsprechend dann auch damit aufzustellen.
Wir machen weiter bei Herrn Jung.
Herr Beck, das können wir Ihnen jetzt aber nicht so durchgehen lassen. Haben die Wähler nicht das Recht zu wissen, ob sie ihr Bundestagsmandat annehmen?
Klar, natürlich.
Die Antwort ist ja?
Die Antwort gebe ich, wenn wir die Gremien aufgestellt haben.
Warum wissen Sie das noch nicht? Und Sie haben kein einziges Ihrer politischen Ziele erreicht, kein einziges. Wie kann das immer noch ein sehr guter Wahlkampf jetzt gewesen sein? Das verstehe ich nicht.
Das Angebot war top, die Nachfrage war nicht so dolle, wie wir es vorgestellt haben.
Die nächste Frage hat Frau Wolf. Ja, Moment, das.
Ja, ich würde auch gerne nochmal zu Ihrer Zufriedenheit mit diesem Wahlkampf nachfragen, weil Sie ja mehr als an jede andere Partei an die Linke verloren haben. Lässt sich daraus denn aus Ihrer Sicht schließen, dass Sie die eigene tendenziell linke Kernklientel vernachlässigt haben in diesem Wahlkampf und vor allem auch junge Wählerinnen und Wähler und damit vielleicht ihr beide Ansinnen, weiter in die Mitte auszugreifen, auch konservative Wählermilieus anzusprechen, vielleicht auch an seine Grenzen gekommen ist?
Naja, das ist ja offensichtlich. Das haben wir auch gestern gesagt. Wenn man den Wahlkampf beschreibt, dann haben wir unsere Aufholjagd gestartet und das lief auch, wenn ich so reden darf, nach Plan, bis dann die Abstimmung von Friedrich Merz mit der AfD stattgefunden hat, die dann, und ich weiß noch, ich habe auch mit einigen mit Ihnen darüber gesprochen, alle haben orakelt, was passiert jetzt, wer geht hoch, wer geht runter, und es gab auch die Vermutung, dass dann jetzt sozusagen das entscheidende Moment im Wahlkampf passiert, das uns über die 15%, an die wir damals standen, nach oben bringt. Und dann war ja klar, dass dieses Momentum, so haben wir es ja auch gestern gesehen, dass zum Ende hin, zum Wahltermin hin, die Tendenzen, die da sind, immer stärker und ausgeprägter sind, nochmal stärker einsetzt. Nur, dass die Leute eben nicht zu den Grünen gegangen sind oder die jungen Leute, die jetzt ein starkes Zeichen gegen rechts gesetzt haben, sondern zur Linken. Und mit dem Argument, mit dem nicht. Nicht mit Friedrich Merz, nicht mit dieser Union. Und dieses Argument kann ich jedenfalls nicht bieten. Da steht meine politische Existenz im Weg, weil die ganze Geschichte, die ich lebe, die ich fühle, ist, am Ende muss man sprach- und verhandlungsfähig sein. Ob es was wird, ist eine andere Frage. Aber dieses Angebot konnte ich nicht machen oder konnten wir nicht machen, wenn ich das so sagen darf. Insofern haben wir das gesehen. Aber es ist am Ende nicht wegzuargumentieren gewesen. Und das sage ich ohne Groll oder ohne Zorn, weil ich das verstehe. Dass man sagt, jetzt ist hier so eine Zäsur, da muss man jetzt mal ein klares Zeichen dagegen setzen und lieber aufrecht in der Opposition, als schon wieder anfangen, da irgendwie miteinander zu reden. Nur für eine Partei, die das Wort Bündnis im Namen trägt und den Gedanken von Gesprächsfähigkeit ja zur politischen Kultur gemacht hat, geht es halt nicht. Aber ich räume ein, und das ist ja die Konsequenz, die ich auch für mich ziehe, dass dieses Angebot, also dieses Verständnis von Politik, progressiv zu sein, klar in Inhalten, aber gesprächsfähig zu sein, nicht die Zustimmung im Land gefunden hat, die ich mir erhofft habe. Also das ist schon so, dass dieses Angebot, das ich mit meiner Person und mit meiner politischen Geschichte verkörpere, nicht ausreichend gewollt wurde. Und entsprechend nehme ich die Verantwortung auch dafür auf mich, klar.
Nachfrage dazu, aber würden Sie Ihrer Partei dann jetzt sozusagen als erste Analyse raten, wieder konsequenter und glaubwürdiger linke Politik zu machen?
Ich rate Ihnen jetzt gar nichts, sondern die Partei wird sich neu sortieren und aufstellen, wie wir das schon so häufig getan haben, entsprechend über die Strukturen, die wir schon gemacht haben, aber dann eben ohne, dass ich da eine führende Rolle habe.
Wir bleiben in der Mitte. Nächste Frage hat Frau Herzog.
Dankeschön, Herr Habeck. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, im Rückblick würden Sie nichts anders machen. Sie haben an jeder Stelle richtig entschieden in diesem Wahlkampf. Genau, das war die Frage.
Naja, jeder Wahlkampf hat Fehler und Fehlerchen und Unsauberkeiten und das, da fällt mir auch bei uns was ein. Aber gemessen an dem, was wir gemacht haben, wie wir uns rausgearbeitet haben, wie wir die Kampagne angelegt haben, sind das normale Wackler beim Aufstehen oder Schleifspuren im Wahlkampf. Da haben andere Parteien, glaube ich, größere Böcke geschossen. Also die Anmutung, die Haltung, die kann ich auch gar nicht korrigieren. Das ist der Wahlkampf, den ich führen wollte. Das ist das, wie ich meine Partei sehe. Und das ist das, was ich glaube, was das Land braucht. Mit der Konsequenz, dass eben sehr viele Leute gesagt haben, wir wollen lieber ein anderes Angebot.
Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal unterstreichen, was Robert Habeck gesagt hat. Das kann jeder richtig oder falsch finden, aber das ist die Art und Weise, wie wir als Parteivorsitzende dann in der Regierung Politik gemacht haben, aber auch unsere Partei. Die Kraft der Differenzierung. Dafür habe ich außenpolitisch immer geworben und in Situationen war auch klar, dass einem nicht alle folgen konnten. Und trotzdem hat man es selber richtig gefunden, weil man sich ja entscheiden muss, welche Art von Politik will man machen. Und will man Politik machen, wo man selber noch in den Spiegel schauen kann oder nicht? Das waren die schwierigsten Entscheidungen, die wir auch in dieser Regierungszeit immer wieder treffen mussten. Und genau so ist es jetzt auch in der Situation. Natürlich kann man sagen, wir schauen jetzt nur auf den einen Teil und dann stellen Sie auch keine Fragen mehr, weil man sagt, das war der Grund und dann sind die Nachfragen beendet. Aber ob das zum Kern der Analyse dann wirklich beiträgt, da haben wir unsere Zweifel. Und deswegen haben wir gerade auch, wir hatten ja gerade Parteirat, also unseren erweiterten Bundesvorstand, wo wir natürlich auch angefangen haben, die gestrigen Zahlen uns anzuschauen. Und wenn man sich die anschaut, dann wird es halt auch da schon wieder deutlich komplexer. Wir haben natürlich 700.000 Stimmen, jedenfalls die Zahlen, die ich heute Morgen noch gesehen habe, an die Linken verloren. Wir haben aber auch von den 1 Millionen, 2 Millionen über 360.000 an die CDU verloren. Wir haben erstmalig sogar an die AfD verloren. Das war im Wahlkampf davor nicht der Fall. Das ist zwar ganz geringfügig. Aber die Situation, in der wir uns befinden, und ich würde mal sagen, alle demokratischen Parteien befinden, ist eine Grundunsicherheit. Und das fand ich eigentlich die spannendste Chart von gestern Abend. Dass die Nervosität in Deutschland, wenn man sich das anschaut, seit den Corona-Jahren so auseinandergeht. Die Unsicherheit ins maximale Extrem und die Sicherheit und Zufriedenheit fast runter gegen Null, das ist noch nicht ganz. Aber das hat es in all den Jahren vorher, selbst rund um Wiedervereinigung, so nicht gegeben. Und es sind eben diese unsicheren Zeiten, wo wir auch in anderen liberalen Demokratien gegeben haben, was das für Herausforderungen mit sich bringt. Das heißt nicht, dass wir alles richtig gemacht haben, offensichtlich nicht. Sonst wären wir jetzt auch in der Bundesregierung weiter vertreten. Aber es macht eben auch so deutlich, dass es keine Patentrezepte gibt und dass das die große Herausforderung unserer liberalen Demokratie sein wird in Zeiten, wo es keine Patentrezepte gibt, trotzdem dieses Land zusammenzuhalten. Und das ist auch unser Auftrag jetzt. Bündnis 90, die Grünen als starke progressive Kraft, die natürlich aus unserer Sicht dieses Land und auch Europa braucht, weiterhin stark zu verankern, jetzt in einer neuen Rolle und in einer neuen Situation. Und deswegen sind wir nicht 3 Stunden nach dem amtlichen Ämtergebnis oder vielleicht auch 7 Stunden danach hier und sagen, das haben wir jetzt in der letzten Nacht sofort alles final klären können.
Eine Nachfrage, behalten Sie beide Ihre Ministerämter bis zum Antritt einer neuen Bundesregierung?
Kommissarisch, ja, im Übergang.
Frau Baerbock auch?
Ich habe das, glaube ich, ja mehr als klar und deutlich gerade beantwortet. Die Welt kümmert sich nicht darum, was wir hier gerade intern lösen, sondern wir müssen in jeder Sekunde handlungsfähig sein. Und deswegen sind das die normalen Prozeduren, die wir schon immer in der Bundesrepublik so durchgeführt haben. Und gerade in Krisenzeiten sollte man davon jetzt keineswegs abweichen.
Wir wechseln auf die von uns aus gesehen linke Seite zu der Kollegin. Genau, Sie.
Julia Sandelli, Deutsche Welle. Sie werden jetzt zweitstärkste Oppositionskraft im Bundestag sein. Aber auch wenn Sie nicht in führenden Rollen sein werden, können Sie sich vorstellen, dann als so richtige Opposition dabei zu sein, oder werden Sie dann am Ende eine Rolle haben, wo Sie die Koalition, die regiert, extern unterstützen müssen, weil die AfD dann also so eine Stärke im Bundestag auch hat?
Ich glaube, das haben wir gerade schon beantwortet, insbesondere mit der Kernfrage, an der ja diese Ampel auch gescheitert ist. Dass man, wenn man in einer absoluten Notlage ist, und was gibt es für eine größere Notlage, als dass der Angriffskrieg nach Europa zurückgekehrt ist, eben in der alten Regierung, und da muss ich auch nochmal deutlich machen, auch weil die damals größte Oppositionskraft nicht die Stärke hatte zu erkennen, dass es eine Notlage ist und wie bei dem Sondervermögen nochmal die Kraft findet, zu sagen, wir müssen gemeinsam jetzt alle finanziellen Mittel bereitstellen, haben wir eben deutlich gemacht, wir sehen hier eine Verantwortung, die größer ist als eine Partei selbst, sondern die Zukunft unseres Landes mitentscheiden wird, mit Blick auf die Frage, ob wir weiterhin handlungsfähig sind im Lichte dieses Angriffskriegs und einer Schuldenbremse, die dringend reformiert werden muss. Und alle anderen Dinge gestalten sich dann, wenn die Regierung gebildet ist. Auch das muss man jetzt mal sagen, jetzt muss erstmal diese Regierung gebildet sein. Und dann die Ableitung von dem, was dann im Parlament daraus folgt.
Eine Nachfrage. Besteht nicht das Risiko, dass dann damit die AfD verstärkt, also fast einzige Oppositionskraft rauskommt?
Nee, ich habe ja schon gesagt, die Neuaufstellung der Grünen wird dann jetzt mit großen Schritten und großer Sortiertheit erfolgen und dann werden alle Antworten gegeben werden.
Herr Steiner hat die nächste Frage.
Jo, direkt dahinter. Herr Habeck, Sie haben eben gesagt, das Angebot sei so gewesen, wie es gewesen ist, und die Nachfrage habe nicht gepasst dazu, wenn ich Sie jetzt mal so sinngemäß zitieren darf. Das könnte man natürlich auch so verstehen, dass Sie jetzt dem Wähler ein bisschen die Schuld geben, dass der nicht verstanden hat, wie großartig doch Ihre Ideen und Ihre Pläne waren. Vielleicht können Sie nochmal erläutern, was ist aus Ihrer Sicht tatsächlich zwischen Angebot und Nachfrage schief gelaufen, sodass Ihr Wahlkampf nicht verfolgen konnte?
Naja, wenn ich jetzt nochmal auf die, wie soll ich sagen, strategische Hauptproblematik für uns eingehe, auf die letzten 2 oder 3 Wochen, wo wir, denke ich, stark an die Linkspartei verloren haben, konnten wir halt kein Angebot machen, oder ich jedenfalls kann kein Angebot machen, das sagt, wir die Grünen, und wir werden nie in eine Regierung eintreten. Wir werden auch nicht darüber verhandeln. Dieses Angebot kann ich nicht geben. Meine ganze politische Überzeugung steht dem entgegen. Ob es in einer Regierung dann dafür gereicht hätte, ob wir uns jetzt geeinigt hätten, hätte es ja wegen Schwarz-Grün gegeben. Das ist alles Spökenkickerei, das weiß man nicht genau. Aber es zu versuchen, in Verantwortung, Veränderung, Verbesserung durchzusetzen, das ist die DNA meiner Politik oder unserer Politik, und das ist das Angebot. Aber es gab eben erkennbar eine Nachfrage, die gesagt hat, hier muss man doch sagen, lieber in der Opposition und laut und klar auf die Barrikade sozusagen, als diese Mühsal der Gespräche auch noch mit denen da zuzumuten. Und das passte offensichtlich für einen Teil der Leute, die vielleicht sonst uns interessant gefunden hätten, das weiß man ja am Ende auch nicht, passte das nicht gut genug zusammen.
Nachfrage dazu. Es gab ja schon in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik, auch am Regierungsstil, dass Sie den anderen Parteien zu stark entgegenkommen würden, teilweise die Kompromisse schon sehr frühzeitig auf den Tisch legen würden. Ist diese Kompromissfähigkeit, zu der Sie sich ja auch bekennen, ist die am Ende Ihnen jetzt auf die Füße gefallen?
Die Ampel ist an Kompromissunfähigkeit gescheitert. Jetzt muss man sich ein bisschen entscheiden. Will man Kompromissunfähigkeit zum Stilmittel machen, dann muss man sagen, alles richtig gemacht. Christian Lindner, super Sache. Und Deutschland steht in dieser Zeit ohne Regierung da. Gut, war jetzt nicht die populärste Regierung. Trotzdem ist es natürlich nach wie vor ein Treppenwitz der Geschichte gewesen, dass wir am Tag der Wahl von Donald Trump die größte Volkswirtschaft größte Volkswirtschaft Europas in einer Krisenzeit ohne Regierung dastehen lassen. Oder will man versuchen, den Laden zusammenzuhalten?
Wir machen weiter auf der von uns aus gesehen rechten Seite bei Herrn Hansen. Und ich sehe das Mikro so gar nicht und hoffe, dass ich das Richtige getroffen habe. Nein, es ist ein weißes, alles klar.
Jetzt, danke schön. Herr Habeck, Frau Birke, Sie haben angesprochen, die notwendigen Ausgaben für wirtschaftliche Ertüchtigung, Verteidigung. 2/3 Mehrheiten gibt es jetzt nicht mehr im Bundestag. Voraussichtlich Herr Van Haken hat gestern Abend klar gemacht in der Runde mit Ihnen, dass er dafür nicht zur Verfügung steht. Was schlagen Sie dem neuen, künftigen, voraussichtlichen Bundeskanzler Herrn Merz vor? Wie soll mehr Geld gefunden werden für Verteidigung, Und ob jetzt die Tüchtigung. Und eine zweite Frage, weil zu zweit jetzt an Frau Baerbock. Herr Habeck zieht jetzt persönliche Konsequenzen für seine künftige Rolle bei den Grünen aus dem Wahlergebnis. Sie waren mit ihm gemeinsam Spitzenkandidaten. Denn welche Konsequenz ziehen Sie für sich aus dem Wahlergebnis? Dankeschön.
Dann fange ich an mit der ersten Fachfrage. Annalena hat es ja eben angedeutet. Ich weiß nicht, ob das dann auch bei den jetzt vielleicht kollidierenden Partnern angekommen ist. Wir haben noch die Möglichkeit, mit dem bestehenden Bundestag, wenn wir sehr schnell sind, finanzielle Hilfen oder Unterstützung durch eine Reform der Schuldenbremse jetzt zu beschließen. Und zwar nicht nur für Verteidigung, sondern auch für das, was wir jetzt dringend brauchen, um auch in der Wirtschaftssicherheit von den USA resilienter zu werden oder die Wirtschaft in Gang zu kriegen. Denn das muss man sich ja klar machen, dass, das ist ja im Wahlkampf häufig diskutiert worden, dass auch das Steuerprogramm der Union nicht gegenfinanziert ist. Und die ganzen Investitionen, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, in Brücken, Bahn, Schulen, Kitas, Digitalisierung, die Ausnahme der Netzentgelte aus dem Strompreis, was alle versprochen haben, ist alles nicht gegenfinanziert, ohne ein, wir haben es Deutschlandfonds genannt, eine Reform der Schuldenbremse. Deutschland muss aber wachsen, muss ökonomisch Kraft schöpfen, und zwar nicht irgendwie jetzt im Lauf der nächsten 4 Jahre, sondern ab morgen. Und zwar nicht nur, weil wir Wachstum generieren müssen, um die Volkswirtschaft zu stärken und Geld wieder auch in die Staatskassen reinzuholen, sondern vor allem in den kritischen Bereichen der Hochtechnologie. Ich habe es ja eben schon gesagt, von Raumfahrt über Artificial Intelligence, über eine Cloud-Infrastruktur. Dann kommt der ganze Bereich der Spionageabwehr, des Jams, der Kontrolle der kritischen Infrastruktur hinzu. Und dann kommt natürlich auch noch der klassische militärische Komplex darauf. Das ist die eine Möglichkeit, dass man das erkennt, dass Friedrich Merz das erkennt und dass diese Zeit genutzt wird. Wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, das Ganze kombinieren wir mit so einer Art Manhattan Project. Man holt die besten Köpfe zusammen, die innovativsten Start-up-Unternehmen, die Heads der deutschen Forschung und Wirtschaft, und die sagen, was sie leisten können in den nächsten 1,5 Jahren. Wo kann man was hochskalieren, wenn der Staat richtig Aufträge generiert in diesem Technologiebereich, Quantencomputing, Cloud-Infrastruktur und so weiter. Und alles, was die anbieten können, wird gemacht. Zweite Möglichkeit ist, wenn man den Weg nicht gehen will, und es wird Geld kosten, dass man sich Geld besorgt. Dann muss halt irgendeine Steuer erhöht werden. Aber jetzt wird Friedrich Merz und die Union merken, dass Regieren bedeutet, die Probleme dann zu lösen, wenn sie zu lösen sind, mit den Möglichkeiten, den Mitteln, die man sich besorgt. Und nicht darauf hofft, dass sie irgendwie vom Himmel fallen. Und das ist das, was uns beide, glaube ich, umtreibt, dass diese Dringlichkeit, dieser Sense of Urgency vertrödelt wird, weil, das darf ich ja sagen, kein Geheimnis, ich habe es auf dem Wahlkampf immer wieder gesagt, weil jetzt Schwarz-Rot als Farbkombination in der Geschichte der Bundesrepublik nicht für die größte Innovationskraft, nicht für die größte Entschlossenheit und vor allem nicht für die größte Bereitschaft, Probleme zu lösen, bekannt ist, sondern für das Wegmoderieren der Probleme. Das ist die Regierung, vor der wir immer gewarnt haben, zu unser allem Nutzen und für das Wohl des Landes hoffe ich, dass wir uns getäuscht haben. Aber wenn das jetzt wieder mit Business as usual gemacht wird, also die GroKo, die jetzt Kleiko heißt, macht das, was Kleikos immer so machen, dann ist irgendwann auch mal Game Over. Und so hoffe ich, reden die Kollegen jetzt miteinander.
Ich würde da gerne noch ergänzen, weil die mich kennen, wissen, dass ich mein Amt als Außenministerin jeden Tag mit jeder Faser gelebt habe und das deswegen auch in diesen Stunden und Tagen weiterhin tue. Und daher in der neuen Rolle mein eindringlicher Appell. 3 Jahre lang haben viele in Europa immer wieder Verständnis dafür gezeigt, dass wir für manche Schritte etwas länger brauchten. Mit jedem Tag, die dieser brutale russische Angriffskrieg vorangeschritten ist, wurde das Verständnis immer kleiner. Und meine ersten Amtstage haben daraus bestanden, den Schaden ein bisschen wieder zu kitten, der dadurch entstanden ist, dass das Vertrauen gerade bei unseren osteuropäischen Nachbarn, dadurch, dass man jahrelang eben nicht auf sie gehört hat, mit Blick auf eine Nord Stream 2 Pipeline, mit Blick auf die russische Aggression, wirklich am Rande des Gefrierpunkts war. Und durch die Entscheidung, und ich möchte noch mal unterstreichen, vor knapp 3 Jahren, eben nach dem 24. Februar, im April, im Mai, im Juni rein, wo wir die Kraft gefunden haben, deutlich zu machen. Wir schaffen ein Sondervermögen, was eben mehr war als ein finanzielles Sondervermögen, sondern damit deutlich gemacht haben, auch mit der nationalen Sicherheitsstrategie. Deutschland hat verstanden, dass wir eine andere Rolle haben und dass wir grundsätzlich an unsere Strukturen rangehen. Haben wir auch als Europäer die Kraft gefunden, was uns keiner zugetraut hat, diesem russischen Aggressionskrieg die Geschlossenheit Europas entgegenzustellen. Innerhalb dieser Jahre und dann leider in den letzten 3 Monaten mussten wir wieder, ich insbesondere als Außenministerin, erklären, warum wir gerade jetzt nicht die Kraft finden, weil wir mitten in einem Wahlkampf sind. Und das Verständnis auch da wieder der europäischen Partner war relativ groß, auch wenn hinter verschlossenen Türen es sicherlich anders ausstand, dass wir zum Beispiel die Frage der 3 Milliarden nicht klären konnten. Das war ein großes Desaster. Und wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, zu sagen, der Wahlkampf ist vorbei, und jetzt finden wir aber Kraft, den großen gemeinsamen Schritt zu gehen, dann sind auch all die Ankündigungen desjenigen, der wahrscheinlich als Kanzler neu gewählt werden wird, dass Deutschland seiner europäischen Verantwortung jetzt neu gerecht wird, nur Wortblasen gewesen. Das können wir dann sagen, es war halt Wahlkampf in Deutschland, aber das wird anderen herzlich egal sein in dieser Welt. Und es wird vor allen Dingen die Freude im Kreml und vielleicht auch in anderen Hauptstädten nach oben treiben. Und daher ist der Punkt, dass wir die nächsten Wochen jetzt verantwortungsvoll nutzen müssen, ein entscheidender. Es hilft dann nichts, wenn dann aus Deutschland erklärt wird, nach Ostern oder Pfingsten oder wann auch immer, ah Mist, das haben wir jetzt verpasst, war uns gar nicht so klar, dass wir keine Zweidrittelmehrheit mehr haben. Den Preis dafür werden dann andere bezahlen, zuallererst die Menschen in der Ukraine. Und wir hoffen mal nicht noch weitere Menschen in Europa. Und daher haben wir das hier beide gerade so deutlich gemacht. Das ist weit mehr als eine Frage, was hat man im Wahlkampf zur Schuldenbremse gesagt. Es wird definieren, wie stark die Europapolitik und damit die Sicherheitspolitik Deutschlands in den nächsten Jahren gestaltet werden kann. Weil wenn die finanziellen Mittel dafür nicht bereitstehen, dann wird es kaum möglich sein. Mit Blick auf die andere Frage können wir uns jetzt immer nur wiederholen. Aber auch da sehen Sie, dass wir gerade auch aus den letzten Jahren für uns es wichtig ist, eine Haltung zu haben und Dinge auch in Ruhe zu klären. Wie bereits gesagt, wir werden alles jetzt in unseren Gremien besprechen. Und Sie kennen uns beide sehr genau. Wir haben auch eine Verantwortung für unsere Partei. Das ist jetzt wieder eine andere Rolle, die die Partei einnehmen wird. Und da haben wir alle gemeinsam als Partei eine Führungsverantwortung. Und der werden wir gerecht werden, genauso wie wir unserer Führungsverantwortung in dieser Bundesregierung gerecht geworden sind.
Eine kurze Nachfrage, wenn Sie erlauben, Herr Beck. Das heißt, Sie schlagen vor, dass Sie sich eigentlich über den Wählerwillen hinwegsetzen und in der alten Zusammensetzung des Bundestages vor dem Zusammentritt, wahrscheinlich am 25. März, in alter Zusammensetzung mit einer abgewählten FDP eine verfassungsändernde Mehrheit finden.
Das liegt alles an Friedrich Merz. Er hat das Mandat, die Regierung zu führen. Er muss sich die Mittel besorgen, die vernünftig zu führen auf der Höhe der Zeit. Möglichkeiten sind da, aber man muss die Möglichkeiten auch ergreifen wollen oder sich sie schaffen.
Ich möchte noch mal ergänzen, es tut mir leid, aber man kann aus seinen Rollen nicht raus. Wir haben eine Verfassung, die ist eine der stabilsten in der ganzen Welt. Zig Länder haben unsere Verfassung nicht kopiert, sondern sich daran orientiert, mit Verfassungsgericht, mit ganz vielen Mechanismen. Weil die Amerikaner, auch die anderen Alliierten, aber vor allen Dingen die Amerikaner, uns eine wehrhafte Verfassung im Lichte unserer Geschichte geschenkt haben, um unsere freie und liberale Demokratie zu schützen. Und die hat dann technische Elemente, die mag man für Details halten, aber sie sind wichtig. Und da Rhetorik in diesen Zeiten von Social Media eine maximale Rolle spielt, möchte ich das deswegen so klar aussprechen. Diese Verfassung hat eben auch Mechanismen vorgesehen, dass wenn plötzlich ein Koalitionspartner hinschmeißt, nicht das ganze Land in Kollaps verfällt und dann noch in einer Situation von einem russischen Angriffskrieg, man Sorge hat, ob diese Demokratie weitergeht, sondern Fristen und Termine, wie dann eine Neuwahl organisiert wird. Wo auch klar ist, dass geschäftsführend eine eine Bundesregierung im Amt bleibt. Und deswegen ist auch in so einer Situation ist überhaupt keineswegs so, dass man sich über irgendwelche Wählerwillen hinwegsetzt. Weil die Wählerinnen und Wähler der Bundesrepublik Deutschland haben vor 3 Jahren eine Bundesregierung gewählt, die geschäftsführend im Amt ist, bis eine neue Bundesregierung gebildet ist. Und auch in der Vergangenheit hat das manchmal ein paar Monate länger gedauert. Und auch in der Vergangenheit wurden dann in diesen Phasen Entscheidungen getroffen von der geschäftsführenden Bundesregierung. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich sage das so klar und deutlich, weil wir vor 2 Wochen auf einer Münchner Sicherheitskonferenz waren, wo Vertreter des Landes, die uns diese wehrhafte Verfassung und Demokratie geschenkt haben, plötzlich in Frage gestellt haben, ob Checks and Balances, ob die Frage von Wahlmanipulation, Schutz von europäischen Wahlen durch auch die Europäische Kommission irgendwie rechtswidrig wären. Ich erinnere hier nur an Rumänien. Und daher kommt es auf jeden an, auch wenn ich das so deutlich sagen darf, auf Journalistinnen und Journalisten, die in solchen Zeiten nicht Narrative mit bedienen, das möchte ich jetzt nicht auf Ihre Frage sagen, aber es geisterte gestern ja auch durchs Netz, dass Bleistifte verwendet worden sind. Das kommt ja nicht durch Zufall irgendwo her, sondern es war ein Vorbauen für eine Situation, wo manche vielleicht noch hinterher befeuert hätten, ob diese Wahl überhaupt rechtmäßig stattgefunden hat. Und die Entscheidungen, die wir in den nächsten Tagen und Wochen treffen werden müssen, die müssen wir treffen. Ich habe das deswegen mit der Resolution auch so angesprochen. Die Schuldenbremse wäre ein großer Schritt, aber wir werden bis Ostern und Pfingsten sicherlich auch andere Schritte noch entscheiden müssen. Und das wird diese geschäftsführende Bundesregierung tun, auch in Rücksprache mit denjenigen, die in Zukunft dieses Land anführen werden. Weil ansonsten wären wir ja über 2 Monate handlungsfähig, unfähig. Und das würde sich keiner wünschen und das sieht auch unsere Verfassung nicht vor.
Die nächste Frage hat in der gleichen Reihe die Kollegin. Ich gebe aber mal einen Hinweis. Wir haben noch knappe 10 Minuten. Ich habe noch 8 Leute auf der Frageliste. Jetzt sage ich zur Vorwarnung, dass es knapp werden könnte und bitte deswegen das machen wir nicht. Aber ich bitte, sich auf eine Frage plus gegebenenfalls Nachfrage zu beschränken und möglichst kurze Fragen und Antworten zu formulieren. Sie kriegen es wieder.
Cordula Tut von der Wirtschaftswoche. Herr Habeck, ich möchte doch noch mal genau nachfragen auf die Punkte für das Kollegen Hansen. Wie kann das jetzt konkret ablaufen, dass die Schuldenbremse geändert wird? Und was materiell, was wird inhaltlich noch möglich sein aus Ihrer Sicht?
Entschuldigung, das kann ich ganz kurz, Sie fragen den Falschen. Wir haben nicht das Regierungsmandat. Wir sehen Probleme, wir sehen, dass sie nicht gegenfinanziert sind. Wir sehen die Dringlichkeit, die geopolitische Dringlichkeit. Wir versuchen mitzudenken. Mehr ist nicht zu sagen dazu. Das Mandat, diese Fragen zu beantworten, eine Regierung aufzustellen, Deutschland Verteidigung sicherheitsfähig zu machen, das Wachstum zu organisieren, liegt jetzt bei Friedrich Merz.
Also bestehen gerade Gespräche?
Bitte?
Also bestehen gerade Gespräche?
Ja, Schwarz und Rot reden miteinander. Wir sind nicht gewählt worden, Gespräche zu führen.
Die nächste Frage hat Herr Siewert.
Herr Habeck, Frau Baerbock, ich habe es noch nicht so richtig verstanden, dass Sie geschäftsführend im Amt sind und auch als geschäftsführende Bundesregierung noch Entscheidungen treffen müssen, können und so weiter, möglicherweise in Rücksprache mit dem jetzt gewählten, designierten Kanzler. Das verstehe ich, aber Sie können ja da in dieser Funktion nicht die Schuldenbremse ändern. Und der Bundestag konstituiert sich doch jetzt, die Fraktionen konstituieren sich. Ich verstehe das Verfahren nicht, wie Sie sozusagen jetzt an diese Schuldenbremsenfrage rangehen wollen. Das macht doch sozusagen eine Regierungsbildung, eine Konstituierung des Bundestages und Verhandlungen mit der Linkspartei wahrscheinlich nötig, um diese Frage zu klären.
Also wenn ich nochmal, auch mit Blick auf die Frage, mit wem redet man? Ich glaube, man muss verstehen, dass wir nicht in den Logiken von 2009 oder gar 1997 hier sind, sondern dass wir in ganz anderen Logiken sind, eigentlich schon seit 3 Jahren, aber erst recht seit November. Und das in einer Social-Media-Welt, wo wir über Tweets diskutieren, weil sie den Frieden in Europa entscheiden können. Und auf Ihre Frage vielleicht noch mal zuvor, wer redet mit wem? Also rund um die Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel. Oder 2 Tage zuvor war ich in Paris mit den europäischen Außenministern. Da haben sich Fragen gestellt, die werden über die Zukunft unseres Landes entscheiden. Und was wären wir denn für demokratische Verantwortungsträger in unserem Land, wenn wir auch in solchen Situationen und auch der Kanzler mit dem Oppositionsführer nicht redet, die Außenministerin mit den Counterparts auch der größten Oppositionspartei. Diese Fragen stellen sich ja nicht erst seit gestern Abend, sondern diese Fragen stellen sich also allerspätestens seit der Münchner Sicherheitskonferenz, eigentlich seit November. Da wollten nur leider so viele in diesem Land, auch die anderen Parteien, leider nicht auf den Vizekanzler und die Außenministerin hören. Aber das ist jetzt Schnee von gestern, darum geht's gar nicht. Sondern es geht jetzt darum, und zwar jeden einzelnen Tag, wie wir in der parallelen Situation, dass wir hier eine Regierung bilden müssen, die innenpolitisch ganz viele Schwierigkeiten mit sich bringt, eine außenpolitische Weltlage haben und eine europapolitische Lage haben, wo wir handlungsfähig sein müssen. Und natürlich werden dann zu schwierigen Themen Gespräche geführt. Natürlich werden zu Gesprächen, aber doch nicht gestern Nacht um 5 Uhr morgens oder um 3 Uhr morgens, können Sie sich vorstellen, dass wir, nein, wie viel Uhr war es? 1.36 Uhr, dass wir da vor allen Dingen zusammensaßen, weil wir erstmal wissen mussten, kommt das BSW in den Bundestag mit rein, was sich dann für Rollen ergeben. Alle diese Prozesse müssen jetzt parallel laufen. Und natürlich ist das alles hochkomplex, Herr Hansen, haben Sie ja total recht. Diese Situation hat es in Deutschland noch nie gegeben, dass wir über eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag reden, wo wir eigentlich gerade in Sondierungsgesprächen kurz vorher sind. Aber der Punkt ist doch, und da sehen Sie halt, was wir für eine Politik machen, und andere können sich entscheiden, was Sie für eine Politik machen. Wir definieren unsere Rolle als Politikerinnen und Politiker daraus. Selbst in der Situation, wo wir sagen könnten, och, da können sich jetzt mal andere drum kümmern. Wir konnten 3 Jahre die Schuldenbremse nicht reformieren. Das hat uns das größte Schlamassel ja auch innenpolitisch erst reingebracht. Dann könnten wir klammheimlich uns sogar freuen, dass jetzt die nächste Bundesregierung dieses Problem auch nicht lösen kann. Aber so sehen wir nicht unsere Rolle, sondern unsere Rolle sehen wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und als Verantwortungsträger darin, mitzudenken, ob wir Deutschland davor bewahren können, dass die nächste Bundesregierung in ein ähnliches Schlamassel reinläuft, was vielleicht noch schlimmer ist, weil die Amerikaner sich derzeit anders aufstellen. Und deswegen haben wir hier deutlich gemacht, und das hatten wir gestern Abend ja auch schon angedeutet, wenn es dafür demokratische Kräfte braucht, so wie damals beim Sondervermögen, da hat sich die Union ja auch nicht vom Acker gemacht, hätte sie auch sagen können, ist nicht unser Problem, hat sie nicht. Bei der Eurokrise damals waren die Grünen in der Opposition, hätten wir Angela Merkel auch im Stich lassen können, weil sie keine Mehrheit damals insbesondere bei der CSU hatte, haben wir auch mitgeholfen. Aus unserer Sicht ist jetzt wieder ein Moment, aber ob das andere annehmen, das hat Robert Habeck jetzt hier 3-mal unterstrichen. Also da haben wir jetzt eben ein Wahlergebnis, was nicht prioritär an uns liegt, ob dieses Angebot dann von allen demokratischen Kräften entsprechend umgesetzt wird.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
Ich würde gern versuchen, wenigstens noch 2 Fragen und Antworten zu schaffen. Herr Warwick?
Herr Habeck, Frau Baerbock hat es ja auch schon angesprochen. Sie haben ja nicht nur massiv an die Linke verloren, sondern auch keine einzige Stimme von der CDU gewonnen, sondern da 460.000 Stimmen sind abgegangen an die BSW, an die AfD. Sie sind auch die Partei mit der geringsten Mobilisierungskraft bei Nichtwählern. Deswegen würde mich schon interessieren, wieso Sie sich bisher nicht bereit zeigen zu sagen, der unter mir konzipierte Wahlkampf ist sowohl taktisch wie strategisch überhaupt nicht aufgegangen. Und
ja. Frage habe ich beantwortet. 2-mal, 3-mal.
Ja, haben Sie nicht auch gerade dieser Aspekt Nichtwähler? Und dass Sie sagen, der ist gescheitert, mein Wahlkampf, haben Sie nicht gesagt. Den haben Sie hier sehr wohlwollend definiert. Aber wenn Sie sich auf dieses Antwortverhalten zurückziehen wollen, dann noch eine Frage, Frau...
Herr Warwick, ich hatte eigentlich darum gebeten, wenn Sie keine Nachfragen hatten, ich hatte darum gebeten, eine Frage plus Nachfrage. Okay. Eine 2. Frage lasse ich nicht zu, weil dann jetzt die Kollegin auf der hier linken Seite die letzte Frage für diese Pressekonferenz hat.
Dankeschön. Katharina Johansen von Montel News. Ich würde gerne eine klimaschutzpolitische Frage stellen. Und zwar, Herr Habeck, als Wirtschafts- und Energieminister haben Sie ja den erneuerbaren Ausbau vorangebracht und auch bei anderen Vorhaben in der Wärmewende, bei der Elektrifizierung was vorangebracht. Befürchten Sie nun, dass ohne die Grünen es wieder Rückschritte gibt in der Energiepolitik, insbesondere was den erneuerbaren Ausbau und die Elektrifizierung angeht?
Ja, befürchten ist das höfliche Wort.
Und warum? Oder in Bezug auf was genau?
Weil diese Farbkonstellation schon bewiesen hat, dass sie jedem Problem ausweicht. Und das ist ja nun mal so, dass in Stromnetzausbau, Windkraftausbau, Wärmewende, ja, Debatten nach sich zieht. Ja, ich erinnere noch mal daran, als ich Minister wurde, wurden Gasheizungen noch staatlich gefördert, also subventioniert. Gasheizungen, nicht Wärmepumpen. Und gleichzeitig hatte die damals noch große, jetzt kleine Koalition beschlossen, 2045 sind wir klimaneutral. Wie soll denn das mathematisch gehen? Man fördert Gasheizungen, die ja fossile Heizungen sind, die immer lustig eingebaut werden. Heizungen haben eine Lebensdauer, wenn es gut läuft, von 30 Jahren. 2020 beschließt man, wir wollen 2045 klimaneutral sein. Man ist schon 5 Jahre drüber. Ist aber irgendwie keinem aufgefallen. Also das ist sozusagen der erste Punkt. Die Tat fehlt, die Tatbereitschaft offensichtlich auch. Und nun kommt ja noch hinzu, dass in den Wahlkämpfen jedenfalls von Teilen der Union angekündigt wurde, klimaneutrale Zulassung beim Verbrennungsmotor ab 2035 wieder in Frage zu stellen, dann sind die Klimaschutzziele natürlich nicht zu halten. Wie soll das denn sonst gehen? Also rein mathematisch nicht. Auch Autos haben ja ungefähr eine Lebensdauer von 15 Jahren. Das wären dann die europäischen Klimaschutzziele. Aber wenn man 2044 fossile Verbrennungsfahrzeuge noch zulässt, also nicht klimaneutrale, dann wird man 2045 nicht klimaneutral sein können. Ist ja völlig logisch. Da das angekündigt ist, machen Sie sich Sorgen, die nette Formulierung. Im Grunde hat diese Koalition jedenfalls einen Teil angekündigt, die Klimaschutzziele nicht einzuhalten. Das war aber Gegenstand des Wahlkampfs. Wir haben das immer thematisiert. Es ist natürlich nicht so, wie soll ich sagen, im Zentrum der Debatte gewesen, aber alle wissen oder wussten, wen sie da wählen.
Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Ich bitte um Verständnis. Diejenigen, die nicht mehr rankommen konnten, in wenigen Minuten geht's mit der Linken weiter.